Sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wie kommt es denn, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache reden hört? Wir sind Parther, Meder und Elamiter. Wir kommen aus Mesopotamien, aus Judäa, aus Kappadokien, aus Pontus und aus der Provinz Asien, aus Phrygien und Pamphylien, aus Ägypten und aus der Gegend von Cyrene in Libyen. Sogar aus Rom sind Besucher hier, sowohl solche, die von Geburt Juden sind, als auch Nichtjuden, die den jüdischen Glauben angenommen haben. Auch Kreter und Araber befinden sich unter uns, und wir alle hören sie in unseren eigenen Sprachen von den wunderbaren Dingen reden, die Gott getan hat. Alle waren außer sich vor Staunen. Was hat das zu bedeuten? Fragte einer den anderen. Aber keiner hatte eine Erklärung dafür. Es gab allerdings auch einige, die sich darüber lustig machten. Die haben zu viel süßen Wein getrunken, spotteten sie. Im Militär hatte ich einen Leutnant. Und dieser Leutnant, der hat uns immer wieder mal überrascht und gesagt, Sackbefehl zeigen. Und die, die Rekrutenschule gemacht haben, wissen, was das bedeutet. Militärplachen vornehmen, an den Boden legen und all die obligatorischen Gegenstände, die man hoffentlich dabei hat. Auf dieser Plache schön sortieren, jedes hat seinen rechten Ort gehabt. Da das GT, Sturmgewehr, IVP, alles hat an seinen rechten Ort müssen. Ich habe für mich persönlich vorgenommen, dass ich zu diesem obligatorischen Sackbefehl noch einen zusätzlichen Gegenstand dazufüge. Und zwar habe ich mir eine Bibel zugelegt für diese Zeit. Und die hat auf dieser Plache einen fixen Ort gehabt, wo ich ganz bewusst hergetan habe. Es hat nie einen Kommentar gegeben, aber ich war eigentlich nervös, wenn ich es hergelegt habe. Das war mein persönlicher Sackbefehl. Ich habe die Bibel hier dann gekauft und sie hat ganz abgerundete Ecken, weil sie so in der Seitentasche drin hatte. Und dann hat das so die Bibel verdrückt. Aber ich konnte so wieder mal vornehmen, wenn man Zeit hat. Und die Zeit hatte ich ab und zu. Und konnte drinnen lesen. In dieser Bibel. Was ich dann zumal nicht so gewusst habe, oder was mir erst jetzt ist bewusst geworden, das hier, die Bibel, die ich hatte, das war eine Schlachterübersetzung. Ja, wer hat gedacht, hä? Der Schlachter, der hier im Haus nebendran gewohnt hat, Franz Eugen Schlachter, die Bibelübersetzung vor mehr als 100 Jahren hat herausgegeben, mit dem Anliegen, Gottes Wort für seine Generation, für die Menschen in ihrer eigenen Sprache zugänglich zu machen, so dass sie es verstehen. Und die Bibel hat der Schlachter für mich in dieser Zeit vor der Rekrutenschule Gottes Wort zugänglich gemacht. Ich konnte sie mitnehmen, sie konnte lesen. Für mich so ein Highlight, diese kleine Bibel. Und dass ich jetzt so darf hier sein, im EGW Bio, wo der Franz Eugen Schlachter während 17 Jahren Prediger war. Behaltet die Geschichte ein bisschen im Hinterkopf, wenn wir die Predigt jetzt durchgehen. Wir sind in dieser Predigserie Fasten und Feiern. Zeit vom Fasten, Zeit vom Loslassen, Zeit vom Aufgeben, Zeit vom Ausreissen. Alles, was stirbt. Jesus war auf dem Weg nach Jerusalem, ist dort ans Kreuz gegangen, ist gestorben. Wir haben den Text angeschaut aus dem Lukas-Evangelium. Und dann kommt aber eine Zeit vom Feiern. Eine Zeit, wo Jesus auferstanden ist, wo neues Leben wächst. Eine Zeit zum Einpflanzen, wo neues Leben heranwächst. Und wir haben hier über die letzten paar Wochen Texte aus dem Lukas-Evangelium, aber dann auch aus der Apostelgeschichte, die ebenfalls der Lukas geschrieben hat, angeschaut. Fasten und Feiern, beides gehört zusammen. Und jetzt sind wir in dieser Zeit vom Feiern, wo neues Leben heranwächst. Man sieht es draussen, der Frühling, hoffentlich aber auch im eigenen Leben, wo etwas Neues heranwächst. Und der Lukas hat seine zwei Bücher, Lukas-Evangelium und Apostelgeschichte, beide ähnlich strukturiert. Kannst du uns das zeigen? Er hat das Lukas-Evangelium, die ersten zwei Kapitel, damit angefangen, indem er die Geburt beschrieben hat. Die Geburt von Jesus, neues Leben. Und er in Lukas 3, Taufe, wo Gottes Geist auf den Jesus herabkommt und ihn ermächtigt zu dieser Aufgabe, die Jesus hat bekommen. Und spannend ist, die Apostelgeschichte hat ganz einen ähnlichen Start. Apostelgeschichte 1, Geburt von der Gemeinde, von dieser kleinen Gemeinschaft von Jüngern, wo Jesus nachgeht, etwas Neues, etwas ganz Neues wird geboren. Und dann in Apostelgeschichte 2, Gottes Geist, der auf die Gemeinschaft kommt und sie befähigt zu dem Auftrag, den Gott ihnen gibt. Der Lukas hat das ganz bewusst gestaltet, die zwei ähnlichen Starten, ein neues Leben, das heranwächst. Wir sind etwas früh mit dem Pfingsttext. Wir haben noch nicht Pfingsten, aber wir wollen, und jetzt kannst du uns die nächste Folie zeigen, über die nächsten drei Wochen die Pfingsttexte ein bisschen genauer anschauen. Heute haben wir Apostelgeschichte 2, die Geistestaufe. Nächsten Sonntag werden wir die Pfingstpredigt von Petrus anschauen, Apostelgeschichte 2, 14 bis 36. Und in zwei Wochen werden wir dann die Texte aus Apostelgeschichte 2, 37 bis 47 anschauen, wo die das gehört haben, mit der Frage kommen, ja, was sollen wir denn jetzt machen? Was ist das, was wir jetzt so machen? Wir werden uns also drei Wochen lang mit diesen Pfingsttexten auseinandersetzen. Und wir haben es so organisiert, dass wir nach jeder Predigt uns Zeit nehmen für Zeugnis. Kurze, kleine Zeugnisse, die dir und mir vielleicht erlebt haben, wo neues Leben ist hergewachsen. Vielleicht behaltet das einfach schon so ein bisschen im Hinterkopf, wenn wir jetzt auch durch die Predigten durchgehen. Das sind die Pfingstpredigten von den nächsten zwei Wochen. Es hat ganz viele Leute, die in Jerusalem zusammengekommen sind. Leute aus dem ganzen Römischen Reich von der damaligen Zeit. Und sie haben alle zusammen unterschiedliche Sprachen geredet. Es waren aber fromme Juden, die nach Jerusalem pilgert sind. Sie wollten dort das Schavuot-Fest oder das Wochenfest feiern. Das ist das Erntedankfest. Und da sind sie zusammengekommen in Jerusalem. Und die Begebenheit, die erinnert an eine Geschichte aus dem Alten Testament. An die Geschichte vom Turmbau zu Babel. In Babel waren auch viele Leute beieinander. Ich kann dir die nächste Folie zeigen. Sie waren beieinander, sie waren angetrieben von ungesunden Motiven. Sie hatten Angst. Angst, dass sie zerstreut werden. Und sie haben aber alle zusammen eine Sprache geredet. Und dort, wo Menschen mit ungesunden Motiven, aber doch mit einer riesen Einheit unterwegs sind, da kann viel kaputt gehen. Und Gott sieht die Gruppe von Menschen, die zusammen unterwegs sind, mit krummen Motiven, aber doch mit einer grossen Einheit, und steigt ab und verwirrt ihre Sprache. Er verwirrt die Sprache, sodass sie einander nicht mehr verstehen. Und die Konsequenzen spüren wir heute ja noch. Es sind nicht nur sprachliche Differenzen. Die Kulturen verstehen einander nicht mehr. Es entstehen Missverständnisse zwischen den verschiedenen Kulturen. Es entstehen Missverständnisse zwischen den verschiedenen Generationen. Es entstehen Missverständnisse zwischen Menschen, die vielleicht einander sehr gut verstehen und trotzdem einander nicht mehr recht verstehen. Wir kennen das heute. Eine ganz lustige Geschichte, die gleichzeitig auch tragisch ist, hat der Paul Watzlawick einmal beschrieben. Paul Watzlawick, österreichischer Philosoph, hat die Geschichte erzählt von einem Mann, der ein Bild aufhängen wollte. Vielleicht kennt ihr es. Er wollte das Bild aufhängen, aber keinen Hammer gehabt. Und dann hat er gedacht, ja, du, mein Nachbar hat vielleicht einen Hammer. Ich habe doch den erst gerade gesehen. Ich gehe den mal fragen. Er geht zu seinem Nachbar und als er so auf dem Weg ist, fällt ihm plötzlich ein, ja, letztes Mal, als ich gesehen habe, hat er mich nicht so begrüßt. Ein bisschen weggeschaut. Ja, hat er auch etwas gegen mich, dass er mich nicht begrüßt hat? Ja, also, das darf ja nicht sein, weil ich bin ja sonst ganz anständig gewesen zu ihm. Warum hat jetzt der plötzlich so reagiert? Und der Mann steigert sich in eine Sache hinein, geht an die Tür klopfen zum Nachbarn und sagt, behalt doch du die Hammer selber, du Rüppel. Das ist die Geschichte, könnt ihr euch vorstellen, Missverständnis. Es wäre lustig, wenn es nicht manchmal im eigenen Leben würde passieren, oder? Und da haben uns ja ganz verschiedene Kommunikationsexperten und Psychologen ein bisschen probiert zu helfen, mit wie der Schulz von Thun, mit den 4 oder eben 16 verschiedenen Ohren, ich weiss es nicht, wie man auch noch könnte hören und gleich wie Albert Rahel sagt, du, der Köder ist voll. Was soll ich jetzt da hören? Und was will sie mir echt sagen? Und ja, in aller Regel sagt sie einfach, ja, der Köder ist voll. Manchmal schwingt aber noch mehr mit. Und das zeigt so ein bisschen das kleine Beispiel Missverständnis. Kennen wir uns im Alltag alle sehr gut. Und Jesus hat gesagt, das Problem von uns Menschen ist nicht, dass wir es nicht hören mit unseren Ohren. Das Problem von uns Menschen ist nicht die tauben Ohren, sondern die taube Herz. Das ist das Problem, dass wir es nicht können mit dem Herz hören. In Jerusalem sind nicht nur die frommen Juden, die hergepilgert sind. In Jerusalem sind auch Jünger. Jünger von Jesus. Sie sind ihm hinterher nachgegangen, physisch hinterher nachgelaufen. Und dann ist aber Jesus Auffahrt in den Himmel aufgestiegen. Und er hat ihnen gesagt, wartet in Jerusalem, bleibt dort, bis der Heilige Geist auf euch herabkommt. Ja, wie muss man sich das vorstellen? Die Jünger haben es nicht gewusst. Auf was warten sie genau? Sie warten in Jerusalem, in einem Haus, sie sind beieinander und plötzlich hören sie das Rauschen wie von einem Wind. Ein Wind, ein Lufthauch, der in das Haus hineinkommt und es erinnert an die Schöpfungstexte. Gott, der Himmel und Erde erschafft und mit seinen Händen den Boden, den erdigen Boden nimmt und einen Mensch erschafft, Menschheit erschafft und er sein Geist, sein Lebensatem in diesen Mensch hineinhaucht. Und dann wird der Mensch zu einem lebendigen Wesen. Und das wiederholt sich hier. Eine kleine Gemeinschaft von verängstigten Menschen und Gottes Geist, der wie ein Wind in die Menschen hineinhaucht und sie werden lebendig. Und er ist da Feuerzungen, so Feuerflammen, die sich auf die Köpfe setzen. Und an das erinnert an eine alttestamentliche Geschichte. Der brennende Dornbusch, Mose, der in der Wüste unterwegs ist und plötzlich aus der Distanz ein Busch sieht, brennen und gleichzeitig verbrennt er nicht. Er geht her und dann hört er plötzlich die Stimme, zieh die Schuhe ab, das ist heiliger Boden. Gottes Gegenwart, die in diesem Dornbusch in einem Feuer präsent ist. Und der gleiche Gott in einem Feuer, der auf die Gemeinschaft kommt, da brennt Gottes Gegenwart in dieser Gemeinschaft. Und dann lesen wir weiter, wie Wind und Feuer und er aber Gottes Geist in den Raum hineinkommt und füllt und die Herzen ausfüllt. Gott selber schenkt dieser kleinen Gemeinschaft sich selber, sein Geist, seine Gegenwart. Gott ist Geber und gleichzeitig ist Gott Gab. Er verschenkt sich selber dieser Gemeinschaft. Der Wilfried Herle hat dazu geschrieben, gibt sich Gott durch seinen Geist und in seinem Geist selbst den Menschen, dann zeigt das eine größere Gabe kann dem Menschen gar nicht gegeben werden. Zugleich zeigt sich, wie nahe Gott als Geist uns Menschen kommt. Gott, der sich selber dieser Gemeinschaft verschenkt und ihr dieser Gemeinschaft daheim ist. Und dann lesen wir weiter, dass der Geist die Menschen befähigt, in Sprachen zu reden. In fremden Sprachen. In Sprachen von den Leuten, die sie dort waren. Das ist ja interessant. Es steht nicht, plötzlich haben sie alle zusammen die gleiche Sprache geredet und alleinander verstanden. Sondern es heisst, dass plötzlich die Jünger die Sprache von den anderen Leuten geredet haben. Jeder in seiner eigenen Sprache. Und sie haben die Wunder von Gott weitergegeben. Ein Sprachwunder, ein Wunder vom Verstehen. Der Harold Whittles war ein 5-jähriger Bub hier auf dem Bild. Er ist taub auf die Welt gekommen, hat nichts gehört. Und dann hat er so eine neue Technologie bekommen, die er plötzlich hat können hören. Töne und Sprachen, die er nie gehört hat, hat er hier auf diesem Bild zum ersten Mal wahrgenommen. Und er sieht die Reaktion. Die Augen weit offen und man weiss nicht, erklüpft er, staunt er, ist er völlig überwältigt, ist er panisch. Man weiss es wahrscheinlich nie genau. Ist echt das so diesen Leuten gegangen, die dort in Jerusalem gestanden? Plötzlich hören sie zum ersten Mal, wie in ihrer eigenen Sprache die Wunder von Gott beschrieben werden. Schock, Überraschung, Geschenk, Überforderung. Der Lamine Senna ist Theologe aus Westafrika. Er ist als Muslim auf die Welt gekommen, ist später Christ geworden. Und er hat sich ganz stark dafür eingesetzt, dass die Menschen in Westafrika die Bibel, die gute Nachricht, nicht in ihrer westlichen Sprache müssen lesen müssen, hören, Englisch oder Französisch, sondern dass sie in ihrer eigenen lokalen Sprache die Bibel bekommen. Und er hat geschrieben, die allgemeine Regel, dass die Menschen ein Recht darauf haben zu verstehen, was sie gelehrt werden, ging ein mit der Auffassung, dass es nicht gibt, was Gott sagen wollte, was nicht in einfacher Alltagssprache gesagt werden könnte. Ich tue euch das Zitat übersetzen. Es heisst, Menschen haben ein Recht darauf zu verstehen, was sie hören. Und gleichzeitig das Evangelium kann in einer einfachen Sprache beschrieben werden. Es ist nichts Kompliziertes. Und da denke ich immer wieder daran, wenn die unteren Kinderhüte oder im Arad-Treff oder im Kids-Treff Sonntag für Sonntag probiert wird, diesen Kindern zu vermitteln, die gute Botschaft, ihre Sprache, ihre Art, wie sie es verstehen, wie sie es nachvollziehen können. Und ich habe den Eindruck, es gelingt, gäng wieder. Ein anderes Beispiel. Der Rolf Bühler ist ja schon lange von hier ausgesendet, mit Wycliffe. Und Wycliffe setzt sich dafür ein, dass auf der ganzen Welt und darauf ganz spezifisch in Zentralafrika die Bibel in lokalen Sprachen übersetzt werden. Und darauf hat mir ein Bild geschickt und eine Geschichte von einer Gruppe, die in Zentralafrika die Bibel übersetzt. Das hier ist ein Team, das das macht. Und ich werde euch die Geschichte vorlesen, die sich im März 2024, also vor 2 Monaten, ereignet hat. Darauf hat da geschrieben, Pastor Alfred Maganza, das ist der auf dem Foto rechts. Ich wurde beauftragt, das Kapitel über den verlorenen Sohn zu übersetzen. Als Pastor habe ich unzählige Male über diesen Abschnitt gepredigt. Doch als ich diesen Abschnitt in meine eigene Sprache übersetzte, und das ist Graf oder Volksgruppe Yangere in Zentralafrikanischer Republik, war es anders. Ich hatte das Gefühl, dass mir eine Person gegenüberstand, die direkt zu mir sprach und mir sagte, wie sehr mich mein himmlischer Vater liebt, trotz allem, was ich getan habe. Ich brach in Tränen aus und weinte, als mir klar wurde, wie sehr Gott mich liebte. Also hier einer, der die Bibel übersetzt hat und gleichzeitig plötzlich selber dem Auferstandenen während dem Bibelübersetzen begegnet ist. Ich habe mir überlegt, im Seeland hier, in der Schweiz, im deutschsprachigen Raum, haben wir ganz viele Bibelübersetzungen. Wir haben sogar eine berndeutsche Bibelübersetzung. Und was ist, wenn wir die wieder neu lesen, sie zum Leben kommen, zum Leben erwecken und uns vielleicht ganz neu erreichen, der Auferstandene ganz neu begegnet. Ich habe mir aber überlegt, wie viele Leute lesen heute im Seeland noch eine Bibel. Es hat immer wieder mal Leute, die eine Bibel lesen. Aber die Realität ist wahrscheinlich, dass viele Leute hier in Biel, in der Region, nicht mehr gross Bibel lesen, Texte nicht mehr kennen. Wie können wir für sie Gottes Wort zugänglich machen? Ihre Sprache, wo sie es verstehen und gleichzeitig treu am Text, so wie er überliefert ist worden. Wahrscheinlich ist die einzige Bibel, wo unser Umfeld liest, dies und mein Leben. Dies und mein Leben, das, was du sagst, das, was du tust, ist vermutlich für viele Leute die einzige Bibelübersetzung, die sie in ihrem Leben werden können lesen, hören. Und da ist die Frage, ist dein Leben, durch ganz kantige Frage stellen, ist dein Leben eine gute Bibelübersetzung? Und mit gut meine ich einerseits treu am Text, so wie es überliefert ist worden, und auf die andere Seite aber verständlich, so dass das Umfeld das nachvollziehen kann. Ist dein Leben eine gute Bibelübersetzung? Ja, wie wird man denn zu einer guten Bibelübersetzung? Der Eugene Peterson hat, er war 30 Jahre Pastor in Amerika und hat eine Bibelübersetzung gemacht, wo er gesagt hat, die ist amerikanisch. Er hat nicht eine englische Bibelübersetzung, sondern eine amerikanische Bibelübersetzung gemacht. Das ist The Message, der vielleicht schon gehört. Ihm war es ein Anliegen, dass die Leute in seinem Umfeld eine Bibelübersetzung haben, die in ihrer Sprache ist. Und er hat gesagt, der beste Weg für ihn selber, die Bibelübersetzung in sich aufzunehmen, ist die Methode vom Bibellesen, die heisst Lectio Divina. Er sagt, Lectio Divina ist die gepflegte, gut entwickelte Gewohnheit, den Bibeltext im Namen Jesu zu leben. Also nicht nur zu lesen, zu leben. Wo der Text plötzlich zu Fleisch und Blut wird. Und das sind das vier Schritte. Lektion. Einfach mal den Text lesen. Ich tue gerne vor der Predigt meistens einen Bibeltext lesen. Einfach mal lesen. Lesen, was ist da? Und dann Meditation über den Text nachsinnen. Zeit nehmen. Das ist manchmal das Bild vom Köien drinnen. Der Text Köien, darüber nachdenken. Oratio. Der Text nehmen und mit eigenen Worten beten. Zu Gott beten. Das verstehe ich nicht. Wie meinst du das? Das wird ein Gespräch, ein Dialog. Und der Contemplatio, der Text, der wirkt im eigenen Leben, langsam Form und Gestalt annimmt, zu Fleisch und Blut wird. Ich tue die Frage nochmal wiederholen. Bist du eine gute Bibelübersetzung? Nimmst du es auf? Nimmst du Gestalt an? Nimm die Gnade von Jesus Form und Gestalt an in deinem Leben? Ich glaube, es gibt ganz viele Geschichten, die wir jetzt erzählen könnten. Ich habe 2, 3 rausgepickt in meiner Predigt. Die von Zentralafrika, die vom Kids-Treff. Ich glaube, es gibt ganz viele Geschichten, die wir hier uns könnten erzählen. Wo hast du erlebt, wie Gottes Wort plötzlich neues Leben erschaffen hat? Etwas Neues ist hergewachsen. Im Hören, darüber nachdenken, darüber beten, im Leben. Wo hast du erlebt, dass plötzlich neues Leben ist hergewachsen? Und ich möchte noch Mut machen. Hinter habe ich so eine Wand gestaltet mit so Blumenblättern und ich habe zum Teil auf die Stühle da. Wenn du etwas erlebt hast, wo Gottes Wort etwas Neues in deinem Leben oder im Umfeld hat angefangen Gestalt anzunehmen, schreib es hier drauf. Und wenn du es hinterher magnetle, wir lassen die Wand noch vielleicht 2 Wochen, langere Latein haben an dem, was du erlebt hast. Und er möchte aber auch hier vorne für einen Moment auftun. Hast du vielleicht etwas erlebt, das du gerne mit allen teilen möchtest, von da vorne? Habt ihr den Mut, wenn es unter den Nägeln brennt und du das Gefühl hast, da muss ich etwas weitergeben. Komm doch nach vorne und dann haben wir ein offenes Mikrofon. Ich möchte aber zuerst einen Moment Zeit nehmen zum Beten. Einen Moment Zeit, auch von Stille, wo wir vielleicht das ein bisschen setzen lassen, das Gedanken machen zu diesen Fragen. Und dann sind wir gespannt, ob es 2, 3 Leute hat, die da gerne erzählen würden. Danke, himmlischer Vater, dass du, Jesus, Fleisch und Blut geworden bist. Dass Gnade und Barmherzigkeit ist fassbar geworden. Herr, du kennst unser Leben. Du weißt, wo wir dran sind. Du weißt, wo wir am Anschlag sind und nicht weiter wissen. Danke, bist du für uns gekommen. Und begegnest du uns auf ganz unterschiedliche Arten in unserem Alltag, aber immer wieder durch das Bibellesen, durch die Texte. Und stehst du uns plötzlich beim Lesen gegenüber? Ist das nicht einfach eine intellektuelle Übung, sondern etwas, das tief ins Leben hineingeht, dass du da bist, dass du auferstanden bist? Und ich danke dir, begegnest du uns, gäng wieder neu und schaffst in uns neues Leben. Herr, wir bitten dich aber auch, dass du unser Leben umgestaltest. Dass da etwas Neues heranwachsen kann. Dass deine Gnade, dein weites Herz auch für unser Umfeld spürbar wird. Lehre uns, dir treu zu bleiben und Sachen hinter uns zu lassen, die uns davon abhalten, dir treu zu sein. Hilf uns, dass wir für unser Umfeld eine gute Übersetzung sind von dir, Vater. Dass aus unserem Umfeld gespürt und erlebt, wer du bist, himmlischer Vater. Danke, befähige dein Geist uns dazu. jetzt zwei, drei Leute, die gerne etwas erzählen würden, was angesprochen hat.